Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Heimkehr nach Paris. Ingrid Betancourt wird nach ihrer Geiselhaft in Frankreich empfangen. Agrartreibstoff als Hauptursache. Die hohen Lebensmittelpreise gehen auf Biokraftstoff zurück. Zu den neuen, überraschenden Zahlen auch die Analyse. Dann die lange Leitung im Schweizer Inlandnachrichtendienst. Hinweise auf Atomschmuggel der Familie Tinner gab es schon vor 30 Jahren. Nicht mehr als ein Effekt der Buchhaltung. Die UBS schreibt ein überraschend gutes Quartalsergebnis. Hohe Kosten für kurze Filmchen. Google soll die Daten der YouTube-Konsumenten offenlegen. Ein umstrittener Richterspruch. Komitee für das straffreie Kiffen. Die Hanf-Initiative erhält politisch breit gefächerte Unterstützung. Und schließlich geht's nach Pasewalk. Hier bei uns bloß für eine Dossierlänge. Für die Bukowskis aus Warschau für immer. Besuch in der deutsch-polnischen Grenzregion im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und mit den Nachrichten Stefan Wüthrich.
Für die Freilassung der früheren kolumbianischen Präsidentschaftskandidatin Ingrid Betancourt und weiterer 14 Verschleppter wurden offenbar Millionenbeträge bezahlt. Dies berichtet Radio Suisse Romande unter Berufung auf zuverlässige Quellen. Demnach sollen führende Mitglieder der kolumbianischen FARC-Rebellen insgesamt 20 Millionen Dollar erhalten haben. Die Transaktion sei von den USA organisiert worden, so das Westschweizer Radio weiter. Unter den 14 Freigelassenen befanden sich auch drei US-Staatsbürger. Die französisch-kolumbianische Doppelbürgerin Betancourt ist inzwischen in Paris eingetroffen. Von dort berichtet Philipp Scholkmann.
Strahlend und überglücklich, wie schon in Bogotá, zeigte sich die kolumbianische Politikerin auch nach ihrer Ankunft in Paris. Sie habe viel geweint in den Jahren ihrer Gefangenschaft. Nun weine sie vor Freude, sagte Ingrid Betancourt in einer kurzen, bewegenden Ansprache auf dem Regierungsflugplatz Villa Coublay.
Je rêve depuis 7 ans de vivre ce moment.
Seit 7 Jahren habe sie auf diesen Augenblick gewartet, hier in ihre zweite Heimat zu kommen, der sie alles verdanke.
Je vous dois tout.
Betancourt ist in Frankreich groß geworden, besitzt durch die Heirat mit einem Franzosen die hiesige Staatsangehörigkeit. Auch ihre beiden Kinder leben hier. Sie hatten eine breite Solidaritätsbewegung in Frankreich angeführt in den Jahren von Betancourts Geiselhaft. Präsident Sarkozy selbst hatte viel Energie in das Dossier investiert. Betancourts Befreiung sei eine Botschaft der Hoffnung, sagte der Staatspräsident. Beim anschließenden Empfang im Élysée bedankte sich Betancourt bei den Solidaritätskomitees und appellierte an sie und an Präsident Sarkozy, gemeinsam mit ihr weiterzukämpfen, auch für die Befreiung der übrigen Geiseln, die sie im Urwald zurückgelassen habe.
Philipp Scholkmann. Die Herstellung von Agrartreibstoffen wie zum Beispiel Biodiesel aus Soja verteuert die Lebensmittel deutlich stärker als bisher angenommen. Bis zu 75% der Preissteigerung gehen offenbar auf die Produktion von Biotreibstoff zurück. Dies steht in einer bisher geheim gehaltenen Studie der Weltbank, die heute in der britischen Zeitung Guardian veröffentlicht wurde. Die USA haben bis anhin immer erklärt, die Lebensmittelteuerung durch Biosprit liege bei weniger als 3%. Trotz der Ankündigung von positiven Quartalszahlen hat die Aktie der Grossbank UBS am Nachmittag an der Schweizer Börse verloren und schloss mit einem Minus von fast 2,6%. Am Morgen war der Kurs kurzfristig über 8% gestiegen. Dies nachdem die UBS für das zweite Quartal des laufenden Jahres eine nahezu ausgeglichene Rechnung angekündigt hatte. Dieses Ergebnis wird im Wesentlichen aber dank Steuergutschriften von 3 Milliarden Franken zustande kommen. Analysten waren im Vorfeld von einem Milliardenverlust durch Abschreibungen ausgegangen. Die Quartalszahlen werten sie als buchhalterischen Effekt. Der Schweizer Inlandnachrichtendienst hat bereits vor 30 Jahren erste Hinweise erhalten, dass die Schweizer Familie Tinner illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit Atomschmuggel betreibt. Dies haben zwei zuverlässige Quellen gegenüber Schweizer Radio DRS bestätigt. Bereits 1978 soll eine Meldung des amerikanischen Geheimdienstes CIA bei der damaligen Bundespolizei eingetroffen sein. Ermittlungen hat die Bundesanwaltschaft aber erst 2004 eingeleitet, also fast 30 Jahre später. Die brisanten Dokumente wurden inzwischen vom Bundesrat vernichtet. Ein überparteiliches Komitee kämpft für ein Ja zur sogenannten Hanf-Initiative, über die wir Ende November abstimmen. Im Komitee sind Vertreter aus CVP, FDP, SP und Grünen. Sie sind der Meinung, die Schweiz könne Cannabis legalisieren, ohne internationale Verpflichtungen zu verletzen. Mit der Hanf-Initiative wollen die Initianten erreichen, dass das Kiffen straffrei wird. Der Bundesrat und auch das Parlament lehnen die Hanf-Initiative ab. In Italien wird die Öffentlichkeit von einem neuen Lebensmittelskandal erschüttert. Eine kriminelle Bande um einen Unternehmer aus Sizilien soll völlig vergammelten und schimmligen Käse mit Frischkäse vermischt und in ganz Europa in den Handel gebracht haben. Dies berichtet die Zeitung La Repubblica. Ermittler hätten in dem verdorbenen Käse unter anderem Würmer und Mäusekot gefunden. Innerhalb von 2 Jahren seien so rund 11.000 Tonnen Gammelkäse verwertet worden. Betroffen sind unter anderem Schmelzkäse, Mozzarella oder auch Gorgonzola von berühmten Marken wie Galbani oder Prealpi. Im Prozess um vertuschte Milliardenverluste der ehemaligen österreichischen Gewerkschaftsbank BAWAG sind alle 9 Angeklagten schuldig gesprochen worden. Der Hauptangeklagte, Ex-BAWAG-Chef Elsener, wurde wegen ungetreuer Geschäftsführung, Bilanzfälschung und besonders schweren Betrugs zu 9,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Auch die übrigen Angeklagten erhielten Freiheitsstrafen von zwischen 2 und 5 Jahren, teilweise auf Bewährung. Die BAWAG hatte ab den 90er Jahren durch abenteuerliche Spekulationen umgerechnet über 5 Milliarden Franken verloren. Das Gerichtsverfahren vor dem Wiener Landgericht, der größte Wirtschaftsstrafprozess der Geschichte Österreichs, dauerte fast ein Jahr. Der langjährige republikanische US-Senator Jesse Helms ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Amerikanische Medien berichten, Helms habe aber schon längere Zeit an Herzproblemen und Krebs gelitten. Der konservative Jesse Helms war Senator von 1973 bis 2003. Dort machte er sich einen Namen mit Tiraden gegen besondere Fördermittel für Schwarze, gegen eine gesellschaftliche Anerkennung von Homosexuellen und gegen eine staatliche Förderung von Kunst. Außerdem gehörte er zu den entschiedenen Abtreibungsgegnern. Das Komikerduo Ursus und Nadeschkin und ihr Regisseur Tom Rieser erhalten den Hans-Reinhardt-Ring, die höchste Schweizer Theaterauszeichnung. Sie werden damit für ihre hervorragenden Verdienste um das Theater gewürdigt, wie die Schweizerische Gesellschaft für Theaterkultur mitteilt. Der Schweizer Tennisspieler Roger Federer ist erneut im Wimbledon-Final, zum 6. Mal in Serie. Er bezwang im Halbfinal den Russen Marat Safin in 3 Sätzen, 6:3, 7:6 und 6:4. Am Sonntag trifft Federer im Final entweder auf den Spanier Rafael Nadal oder den Deutschen Rainer Schüttler.
Die weiteren Themen: Agrarkraftstoff treibt die Preise an. Biosprit ist der Hauptgrund für die teuren Lebensmittel. Erklärungen zur Weltbankstudie. Beruhigungstropfen mit Kurzzeitwirkung. Die überraschend guten Zahlen der UBS sind kein Grund zur Freude. Das verhängnisvolle Filmchen, ein Gerichtsentscheid schreckt YouTube-Fangemeinde und Datenschützer auf. Dann Hanf verbindet. Die Initiative zum legalen Kiffen erhält auch bürgerliche Unterstützung. Down, down, down under. Ein Bericht zeigt, wohin Australien mit seiner Umweltverschmutzung steuert. Und
wir in Polen denken immer, Deutsche haben Geld und die kommen zu uns in Polen investieren. Und wenn wir gehen nach Deutschland, schaffen wir nicht. Durch deutsche Bürokratie, durch deutsche Gesetze und so weiter. Das denken wir so. Aber das ist nicht so.
Das ist nicht so. Nicht mehr. Das Dossier über die neuen Verhältnisse in der deutsch-polnischen Grenzregion um 6:30. Es steckt schon gewaltig Sprengstoff in der angeblich geheimen Studie der Weltbank, deren Resultate der britische Guardian heute just vor dem G8-Gipfel veröffentlicht hat. Dass die weltweiten Preise für Lebensmittel in den letzten Jahren so stark gestiegen sind, ist die Schuld von Agrotreibstoff. Und zwar bis zu 75% der Preissteigerung gehen offenbar auf den Biosprit zurück. Bisher sprachen die USA immer bloß von etwa 3%. Und besonders forsche Schätzungen gingen von immerhin, aber eben auch nur 30% aus. Über diese neuen, überraschenden Zahlen und die völlig neue Perspektive sprach ich mit Markus Mucklin. Ich fragte ihn, wie kommt die Weltbank zu diesen beinahe unglaublichen Zahlen?
Nun, ich habe den Bericht selber nicht gesehen. Er wurde ja auch nur in Auszügen oder in zusammenfassender Form publiziert. Es ist aber eine sehr detaillierte Studie, das lässt sich sagen. Es ist ein sehr seriöser Autor, ein anerkannter Agrarökonom der Weltbank. Und es bestätigt im Wesentlichen doch Ergebnisse anderer Studien. Es gibt einen anderen Bericht, einen neuen Bericht, der vor zwei Tagen veröffentlicht wurde von der Weltbank. Und da lässt sich doch ablesen, dass die Preisexplosion bei den Nahrungsmittelprodukten, die eben verarbeitet werden können zu Agrotreibstoffen, also bei Mais, Weizen, Pflanzenöle, dass da die Preisexplosion viel massiver ausgefallen ist als bei anderen Nahrungsmitteln. Und das gibt natürlich ein erstes Indiz, dass da auch die Hauptschuld liegt für diese Nahrungsmittelkrise.
Sie sprechen von einem Indiz. Wie aber funktioniert diese Preissteigerung genau? Wie sieht da die Kette aus? Biosprit, Lebensmittelpreis?
Man muss da sehen, dass der Anteil der Maisproduktion, der in den USA zu Treibstoffen verarbeitet wird, in den letzten Jahren gewaltig angestiegen ist. Der hat sich verdoppelt. Bereits ein Drittel der gesamten Maisernte wird zu Ethanol verarbeitet. Und noch größer ist der Anteil sogar in der EU, wo es um Pflanzenöl geht. Pflanzenöl, das dann zu Biodiesel verarbeitet wird. Das heißt, weil die Preisexplosion auf Nahrungsmittel in der gleichen Zeit stattgefunden hat, dass da ein engerer Zusammenhang bestehen muss.
Wie erklären sich denn diese frappanten Unterschiede? 75% der Preissteigerung, wie es dieser jüngste Bericht nun darlegt, versus die 3%, von denen die USA immer gesprochen haben?
Diese große Differenz lässt sich eigentlich nur politisch erklären, denn würden die USA beispielsweise anerkennen, dass der Trend zu den Agrartreibstoffen der Hauptgrund tatsächlich sei für die Preisexplosion auf Nahrungsmitteln, dann würden sie auch sich zugleich bekennen als Hauptschuldiger der Krise, die ja inzwischen 100 Millionen Menschen weltweit in extreme Armut abgedrängt haben. Und das wollen sie natürlich nicht, können sie auch nicht vis-à-vis der eigenen Klientel, den eigenen Farmern, die sie ja zufriedengestellt haben mit ganz speziellen Subventionsprogrammen, damit sie eben Mais vermehrt zu Biosprit verarbeiten.
Das heißt, die USA können sich nicht freuen über diesen Bericht. Er datiert ja von April und wird erst jetzt bekannt. Entwicklungshilfespezialisten kritisieren, er sei wegen den USA zurückbehalten worden. Ist da was dran?
Die USA sind ja das wichtigste Land innerhalb der Weltbank, das Land mit der größten Stimmengewicht. Von daher ist es plausibel, dass die Weltbank das stärkste eigene Mitglied nicht gleich provozieren will.
Nun galt ja Biosprit als die Lösung für die Umwelt, Mais in den Tank. Jetzt zeigt sich, dass das offenbar stimmt, dass die Hauptschuld ist dafür, dass Millionen von Menschen in die Armut getrieben werden. Wird denn dieser Bericht etwas ändern?
Der Bericht ist ja wohl nicht zufällig kurz vor dem Treffen der G8-Mächtigen ab nächsten Montag publik geworden. Es wird natürlich Druck aufgesetzt, dank diesem Bericht auch, dank diesen extremen Ergebnissen. Ob es etwas nützt, ist eine zweite Frage. Ich glaube nicht, dass jetzt diese Kommuniqués, die ja weitgehend schon vorformuliert sind, noch geändert werden. Aber zumindest der moralische Druck auf die Mächtigen in Japan wird größer, dass sie sich weniger damit zufrieden geben sollten, mit dem wir wollen nur die Sache studieren, so wie es ja beispielsweise beim letzten FAO-Gipfel vor einem Monat in Rom geheißen hat.
Informationen von Markus Mucklin. Der Druck hat gewirkt. Die Grossbank UBS hat nun also doch Zahlen zum zweiten Quartal bekannt gegeben und hat überraschend ein, wie es heißt, ausgeglichenes bis leicht negatives Resultat präsentiert. Aber das sind Zahlen, die nicht wirklich beruhigen können. Wirtschaftsredaktor Urs Sigrist.
Die fetten Minuszeichen bestimmten die Prognosen auch für das zweite Quartal 2008 der UBS. Es wurde über einen Quartalsverlust von noch einmal bis zu 5 Milliarden Franken spekuliert, die Abschreiber auf noch einmal 4 bis 7 Milliarden geschätzt und Professor Manuel Ammann, der Bankenspezialist an der Universität St. Gallen, meint jetzt, da erste Zahlen der UBS vorliegen,
die tatsächlichen Abschreibungen bewegen sich jetzt von der Größenordnung her irgendwo in dieser Bandbreite, einigermaßen sogar in der Mitte. Insofern kann man eigentlich nicht von einer positiven Überraschung sprechen. Aber was sicher positiv ist an der ganzen Sache, dass man sieht, dass das grundsätzliche Geschäftsmodell der UBS nach wie vor solide ist und auch ertragsstark ist.
Solide ist die Vermögensverwaltung, das Geschäft mit den Reichen, auch wenn vereinzelt Geld abgezogen wird, die sogenannten Neugelder negativ sind. Diese Vermögensverwaltung liefert die Gewinne, die vom Investmentbanking der UBS auch in diesem zweiten Quartal gleich wieder weggefressen wurden. Die Krise in den USA kostet die UBS weitere Milliarden, die Märkte dort haben sich weiter abgekühlt, nicht nur für Wohnhäuser, sondern immer mehr auch für Geschäftsliegenschaften. Dass die UBS keinen neuen Milliardenverlust bekannt geben muss, hat vor allem einen Grund. Plus 3 Milliarden Franken kann sie aus Steuergutschriften verbuchen. Eine schöne Maßnahme zur richtigen Zeit, aber für Sascha Holderegger, Bankenanalyst bei Clarin Loi, keine Kosmetik.
Das hat nichts mit Kosmetik zu tun. Das sind einfach in dem Sinn Steuergutschriften, die basierend auf den Verlusten der Vorquartale buchhalterisch verbucht werden und somit anfallen. Aber es betrifft natürlich Vorquartale und jetzt nicht nur das zweite Quartal.
Oder anders gesagt, die Milliarden, welche die UBS-Rechnung fürs zweite Quartal ausgeglichen bis leicht negativ halten, kommen nicht aus dem eigentlichen Bankengeschäft, sie werden sich nicht wiederholen und ohne diese Steuergutschrift wäre das Resultat stark negativ und alles andere als ausgeglichen. Dass die UBS dieses Resultat wenigstens teilweise nun schon heute und nicht, wie vorgesehen und angekündigt, erst Mitte August bekannt gibt, hat für den Clarin Loi-Analysten einen klaren Grund.
Ich glaube, was man jetzt einfach gemacht hat, ist, die Unsicherheiten waren doch relativ hoch um den UBS-Titel und aus diesem Grund hat man sich zu diesem Schritt entschieden, diese Informationen dem Kapitalmarkt zugänglich zu machen.
Die Unsicherheit ist weg, doch die Krise bleibt. Eine neue Studie der amerikanischen Investmentbank Goldman Sachs rechnet damit, dass allein die europäischen Banken noch einmal fast 150 Milliarden Franken neues Kapital aufnehmen müssen. Riesensummen, die zeigen, dass der ganze Bankensektor weiter unter Druck ist. Die UBS hingegen, die allein bereits fast 30 Milliarden Franken aufgenommen hat, schließt eine weitere Kapitalerhöhung in der heutigen Mitteilung zum zweiten Quartal ausdrücklich aus. Für Manuel Ammann ist aber klar, dass die UBS bald einmal neben neuen Zahlen vor allem auch eine neue Strategie präsentieren muss.
Da geht es jetzt darum, kleiner zu denken, bescheidener zu denken und sich auf Kernkompetenzen zu konzentrieren und nicht mehr in erster Linie Größe anzustreben.
Nur wenn diese kleinere UBS der Zukunft überzeugend zeigen kann, dass sie die alten Fehler nicht wiederholt, nur dann wird sie neues Vertrauen gewinnen. Und nur dann, so ist der Bankenprofessor überzeugt, werden die fetten Minuszeichen wieder zu dicken Milliarden gewinnen.
Urs Sigrist. In den Büros dieser Welt ist die Internetseite youtube.com längst zu einer Quelle kleiner Freuden geworden. Millionenfach werden dort Filmchen von quiekenden Pandas und gähnenden Politikern angeklickt und ausgetauscht. Doch YouTube droht Gefahr. Der Medienkonzern Viacom, Besitzer unter anderem von MTV und Paramount Pictures, hat die YouTube-Besitzerin Google vor Gericht gezogen. Der Vorwurf? YouTube verletze die Urheberrechte von Viacom. Dieser Prozess läuft, er ist lange und teuer. Jetzt hat ein Richter einen spektakulären Zwischenentscheid getroffen. Google müsse sämtliche Daten zur Nutzung aller YouTube-Filmchen an Viacom übergeben, damit der Konzern seine Anklage konstruieren könne. Was genau wüsste dann Viacom über mich, wenn ich so ein Filmchen auf YouTube angeschaut habe, das fragte ich Guido Berger von unserer IT-Redaktion.
In diesen Daten ist zum Beispiel eine Nummer drin, welches Video Sie sich genau angesehen haben. Es ist der Zeitpunkt drin, wann Sie dieses Video sich genau angesehen haben. Falls Sie einen Usernamen erstellt haben auf YouTube, dann wäre auch dieser Username in diesen Daten drin. Und schlussendlich noch die IP-Adresse, also die Nummer des Computers, auf dem Sie sich das Video angesehen haben. Und zwar von allen Videos, die Sie je angeschaut haben. Das heißt, es wäre theoretisch möglich, eine komplette Geschichte zu erstellen von allen Videos, die Sie sich auf YouTube je angeschaut haben.
Und was kann und was will der Medienkonzern Viacom denn mit diesen Daten?
Viacom sagt, sie wollen damit beweisen, wie oft und welche von den Inhalten, die eben Sie besitzen, tatsächlich auf YouTube angeschaut werden.
Nun möge mein Chef weghören, aber ich habe auch schon solche Filmchen gekriegt, geschaut und weitergeschickt. Und eine Datenspur hinterlassen, das wird jetzt alles transparent. Da müsste doch der Datenschutz aufjaulen.
Das ist so. Da brach ein ziemlicher Proteststurm los, seit diese Anordnung bekannt wurde. Und vor allem, weil man eben nicht nachvollziehen kann, warum es für diese Beweisführung, die Viacom machen möchte, all diese persönlichen Daten auch noch braucht. Man könnte das eigentlich auch mit anonymisierten Daten machen, sagen die Datenschützer. Es gibt die Befürchtung, dass Viacom eben noch mehr machen möchte, als sie zugeben, nämlich dass sie auch gegen die einzelnen Benutzer Prozesse anstreben, nicht nur gegen YouTube selber.
Dennoch kam Viacom mit seinem Antrag durch. Wie begründet denn der Richter seinen Entscheid?
Viacom wollte ursprünglich noch mehr, nicht nur die Nutzungsdaten, sondern sie wollten zusätzlich auch noch den Source Code von YouTube, also den Programmcode, wie YouTube eben programmiert ist. Und ich kann mir vorstellen, dass der Richter diese Lösung nun als einen Kompromiss anschaut, dass eben der Source Code nicht übergeben werden muss, aber die Nutzungsdaten, und dass das Datenschutzargument dabei schlicht vergessen ging.
Google droht ja eine Klage von über 1 Milliarde Dollar. Gibt es für die Besitzerin von YouTube denn überhaupt eine Möglichkeit, die Daten nicht rauszurücken?
Ja, eine solche Möglichkeit liegt im Moment auf dem Tisch. Einerseits hat Viacom Stellung genommen, auch eben aufgrund dieses Proteststurmes, und hat noch einmal versichert, dass sie eben diese privaten Daten eigentlich gar nicht haben wollen. Hier stellt sich natürlich die Frage, ob man das glaubt. Auf der anderen Seite hat Google, die Besitzerin dieser Daten, jetzt noch offiziell die Anwälte von Viacom angefragt, ob sie denn auch mit anonymisierten Daten, also nur den Nummern der Videos zum Beispiel, auch zufrieden wären. Und wenn diese zwei Parteien in diesem Prozess sich darauf einigen könnten, dann gäbe es noch Hoffnung für die Benutzer von YouTube.
Dieses jüngste Urteil ist ja bloß ein Zwischenschritt. Der große Urheberrechtsstreit, der geht aber weiter. Wie könnte denn der Entscheid das Internet der Zukunft verändern?
Also wenn Viacom diesen Prozess gewinnt, dann werden sicher auch noch andere Besitzer von Inhalt auf YouTube losgehen, und das könnte tatsächlich gefährlich werden für YouTube. Um was es aber letztlich geht in dieser Urheberrechtsdiskussion, ist die Kontrolle der digitalen Kopie, und Viacom verfolgt da eigentlich einen Weg der alten Schule, dass man eben versucht, das Erstellen einer Kopie zu verhindern, und wenn es doch passiert, dann will man die Erlaubnis geben können dazu und will entlöhnt werden dafür. Parallel dazu gibt es aber auch andere Geschäftsmodelle. Leute, die sagen, wir können dieses Kopieren nicht verhindern, dann lassen wir diese Kopien da und schaffen neue Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel, dass man Werbung schaltet auf YouTube bei solchen Videos, die Viacom gehören, und dass man diese Werbeeinnahmen dann untereinander aufteilt.
Das war IT-Redaktor Guido Berger. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit diesen Themen. Wenn Australien so weitermacht mit der Umwelt und wenn Polen Deutsche für sich arbeiten lassen. Zuerst aber Hanf. Heute haben die Befürworter der Initiative für eine vernünftige Hanfpolitik ihre Kampagne lanciert. Über das Thema stimmen wir im Herbst ab. Vernünftig heißt hier für die Befürworter Schluss mit dem Verbot, Erwachsene sollen kiffen dürfen. Anbau, Handel und Einfuhr soll der Bund regulieren, Kontrolle statt Schwarzmarkt. Das alles sind Ideen, die es in der politischen Schweiz bisher schwer hatten. Zwar steht jetzt überraschend eine bürgerliche Partei, die FDP, hinter der Initiative. Schwer dürfte sie es trotzdem haben. Christine Wanner.
An vorderster Front für die Hanfinitiative kämpft die 33-jährige Berner FDP-Nationalrätin Christa Markwalder. Nachdem bereits seit mehreren Jahrzehnten über den Konsum von Cannabis gestritten wird, sei es nun endlich an der Zeit, hier einen Schritt vorwärts zu gehen.
Wir versuchen nun im Abstimmungskampf den Leuten aufzuzeigen, dass ein gesellschaftliches Problem besteht, dass ein Gesetz vorhanden ist, das nicht angewendet wird oder angewendet werden kann, weil zu viele erwachsene Menschen Hanf konsumieren, und gleichzeitig, dass es nur möglich ist, einen guten und effektiven Jugendschutz zu machen, wenn man Hanf entkriminalisiert.
Nur so seien der Verkauf und auch die Cannabisprodukte zu kontrollieren. Bei einem Ja zur Hanfinitiative könnte das Parlament Qualitätskriterien festlegen. Allerdings sei der freie Konsum nicht für alle erlaubt, denn wie beim Alkohol und beim Tabak gelte der Jugendschutz und also eine denkbare Altersgrenze 18. Auf der Seite der Gegner engagiert sich der 27-jährige Christian Wasserfallen, ein Partei- und Ratskollege von Markwalder. Auch er kämpft mit Argumenten, die seit Jahren die Diskussion über die Legalisierung von Cannabis dominieren.
Eine Entkriminalisierung ist immer auch eine Banalisierung des Problems, und das können wir bei der Hanfpolitik ganz klar nicht gebrauchen.
Dass eine Legalisierung das Problem Kiffen verharmlosen würde, dieser Meinung ist auch der Freiburger CVP-Ständerat Urs Schwaller.
Eine solche Legalisierung würde sich auch nicht vertragen mit einer kohärenten Suchtpolitik. Wir stellen fest, dass wir heute gefordert sind, gerade auch bei Alkohol, gerade auch beim Zigarettenrauch. Das Parlament verstrickt sich ja da in immer größere Übungen, und da kann es doch nicht sein, dass wir gerade in Fragen des Cannabis jetzt plötzlich das ganze Dossier öffnen und den Konsum legalisieren.
Das würde ein komplett falsches Signal aussenden. Zudem ist Schwaller überzeugt, dass Cannabis eine Einstiegsdroge sein könne. Trotz diesem bürgerlichen Widerstand sieht die Befürworterin Markwalder Chancen für die Initiative. Neben der SP hat nämlich die FDP überraschend die Ja-Parole zur Hanfinitiative beschlossen. Zudem sitzen im Initiativkomitee Vertreter der CVP und der Grünen. Christa Markwalder.
Aufgrund dieser breiten Abstützung erhoffe ich mir, dass gerade auch im bürgerlichen Lager ein komfortabler Ja-Stimmenanteil zu holen ist.
Allerdings bröckelt die Unterstützung im bürgerlichen Lager bereits. Bis anhin saß auch der Glarner SVP-Ständerat Tissieni im Präsidium des Initiativkomitees. Nun zieht er sich zurück. Nachdem das Parlament die Initiative und einen Gegenentwurf abgelehnt hat, sieht er keine Chancen mehr für das Volksbegehren.
Die Initiative will die Jugend stärker schützen, will einen geordneten Ablauf, einen kontrollierten Ablauf, aber das ist praktisch nicht zu kommunizieren.
Nicht zu kommunizieren, sagt der SVP-Befürworter Jenny und gibt auf. Das jahrzehntelange Hin und Her bei der Legalisierung von Cannabis scheint ihm recht zu geben. Nach den Sommerferien dürfte der Abstimmungskampf dennoch richtig losgehen.
Beinahe apokalyptisch sieht Australiens Zukunft aus. Wenn es nicht sofort Maßnahmen gegen den Klimawandel unternimmt, droht dem Land eine Umweltkatastrophe von monumentalem Ausmaß. Zu diesem Schluss kommt der australische Professor Ross Garnaut in seinem jetzt veröffentlichten Bericht. Er empfiehlt ein Emissionshandelsmodell. Doch dagegen stemmt sich vor allem die mächtige Elektrizitätswirtschaft, denn sie hängt ab vom billigen und umweltschädigenden Rohstoff Kohle.
Wenn Australien nicht sofort drastisch den Ausstoß von Treibhausgasen reduziert, ist das große Barrier Reef an der Ostküste bis im Jahr 2050 tot, die Korallen abgestorben. Der Kakadu-Nationalpark im tropischen Norden wird vom steigenden Meeresspiegel überflutet sein. Und auf den Skipisten im Süden, wo sich heute die Schneehasen tummeln, werden in Zukunft auch im Winter die Blumen blühen. Falls überhaupt noch etwas wächst, Australien ist schon heute der trockenste Kontinent der Welt nach der Antarktis. Ein signifikanter Anstieg der Temperaturen wird dazu führen, dass große Landstriche für viele Lebewesen und damit auch für die Landwirtschaft schlicht zu heiß sein werden. Das Papier des renommierten Wirtschaftsprofessors ist der zweite in einer Serie von drei Berichten, die Premierminister Kevin Rudd als Grundlage für seine künftige Umweltpolitik nehmen will. Ende September wird der Abschlussbericht veröffentlicht. Doch schon jetzt ist klar, dass sich die Australier umgewöhnen werden müssen. Heute ist Australien pro Kopf der Bevölkerung einer der größten Atmosphärenverschmutzer der Welt. Garnaut empfiehlt der Regierung die Einführung eines Emissionshandelmodells. Fast alle Sektoren der Wirtschaft, die Schadstoffe produzieren, sollen in Zukunft dafür bezahlen müssen. Das wird Konsequenzen haben für alle Australier, denn nicht nur Benzin dürfte teurer werden, sondern vor allem Strom. Und der ist bisher der billigste unter den Industrieländern. Der Grund: Australien ist gesegnet mit einem fast endlosen Reichtum an Kohle. Doch diese zur Stromerzeugung zu verbrennen, das ist eine der wichtigsten Ursachen für die Klimazerstörung. So rüstet sich die Energieindustrie für einen Kampf gegen alle drastischen Umweltmaßnahmen. Und sie kann mit der Unterstützung der konservativen Opposition rechnen. Die will noch abwarten mit Einschränkungen, bis auch große Verschmutzer wie China ihre Emissionen reduzieren. Genau jene Schwellenländer also, in die Australien den Großteil seiner Kohle exportiert und damit einen Rohstoffboom genießt, wie es ihn noch nie zuvor erlebt hat.
Urs Welterlin. Jetzt ist es 18.32 Uhr, das Echo-Dossier. Geschäftstüchtige deutsche Unternehmen zog es jahrelang bloß in eine Richtung, ostwärts. In den neuen EU-Ländern lockten tiefe Löhne bei gleichzeitig längeren Arbeitszeiten und wirtschaftsfreundlichen Politikern. Nun beginnt sich der Wind zu drehen. Gerade für polnische Firmen scheint plötzlich Deutschland als Standort günstiger. Ursula Hürzeler hat eine davon in der deutsch-polnischen Grenzregion von Stettin besucht und dabei entdeckt, dass inzwischen auch Privatleute ganz gern die Seite wechseln.
Richtig Schmuck ist Pasewalk nicht. Kein Wunder, denn während des Krieges wurden rund 80% der Stadt zerstört. Ein paar Wahrzeichen wie das Amtsgericht oder das Gymnasium aber sind stehen geblieben. Ein paar schöne alte Wohnhäuser auch, zum Beispiel am Valentinischen Kamp. Dort wohnt seit kurzem die Familie Bukowski. Vater, Mutter, zwei Töchter. Polen sind sie, aus Warschau, und ein bisschen wundern sie sich selbst darüber, dass sie nun in der deutschen Provinz gelandet sind. Sie wisse nicht mehr genau, sagt die Frau, wer von ihnen die Idee zum Umzug gehabt habe, aber gut, finde sie sie immer noch.
Wir
haben uns überlegt, wie wir unseren Kindern eine sichere Zukunft bieten, und hier können wir den beiden Töchtern quasi zum Start mit relativ wenig Geld ein Dach über dem Kopf und eigene vier Wände garantieren. Die Bukowskis haben jedenfalls nicht lange gezögert, als sie das stattliche Reihenhaus im Internet sahen. 35.000 Euro für drei Stockwerke, 400 Quadratmeter und dazu noch ein großes Stück Wiese. Ein Traum, sagt der Mann. Also haben sie in Warschau ihre 50 Quadratmeter große Wohnung für 100.000 Euro verkauft und sich aufgemacht in Richtung Westen. Bald ein Jahr ist das nun her, ein Jahr voller Arbeit. Jetzt aber ist das Schlimmste vorbei. Stolz führt Robert Bukowski die Besucher durch sein Haus, zeigt auf die neuen Fenster, den massiven Parkettboden, die neue Heizung. Als Bautechniker habe er das meiste selbst renovieren können, erzählt er. Den Rest hätten Handwerker gemacht. Keine polnischen, nein, sondern deutsche. Und das mit Absicht.
Niemieckimi, bo w zasadzie są takie same stawki w Polsce jak i tutaj, natomiast jak Niemcy mi robią, to mam gwarancję na wszystko.
Lohnmäßig, sagt Bukowski, komme es bald auf dasselbe heraus. Aber wenn er Deutsche anstelle, dann habe er auf die Arbeiten danach auch eine Garantie. Ein wichtiger Gesichtspunkt, denn sobald das Haus fertig ist, möchten die Bukowskis zwei Wohnungen vermieten und so einen Teil ihres Lebensunterhalts finanzieren. Die Zuversicht der Polen sei bemerkenswert, findet der Pasewalker Bürgermeister. Rainer Damian stammt ursprünglich aus Süddeutschland und erlebt derzeit hautnah, wie Europa zusammenwächst. Denn die Bukowskis sind kein Einzelfall. So wie sie zieht es viele Polen ins vormalig nordostdeutsche Randgebiet. Sei es, weil sie im 40 Kilometer entfernten boomenden Tschetschenen keine Wohnung mehr finden, sei es, weil sie Ruhe suchen, oder sei es schließlich, weil sie dank üppiger Staatszuschüsse plötzlich die Chance sehen, etwas Eigenes aufzubauen. Besonders begehrt seien ältere Immobilien, sagt der Bürgermeister.
Also die Polen sind ja, und man sieht es ja hier, offensichtlich vorwiegend auch begabte Handwerker. Das heißt, die sind also durchaus gut in der Lage, eine ordentliche Renovierung und Sanierung selber zu machen. Und dann lohnt es sich so richtig. Dann ist für die das logischerweise ein Schnäppchen, weil die Grundstückspreise, die sind sehr niedrig. Also in Baden-Württemberg kriegen sie da ein Gartenhaus dafür.
Dank der offenen Grenze zu Polen scheint es in Pasewalk und Umgebung also wieder aufwärts zu gehen. Dringend genug wäre es, denn seit der Wende ist ein Viertel der Bevölkerung abgewandert. 19% sind arbeitslos und wo es früher Landwirtschaft im großen Stil gab, samt Schlachthöfen und einer Großbäckerei, da ist heute im Gewerbegebiet neben einer Wurstfabrik noch viel freier Platz. Nicht mehr lange, lacht Jarosław Wieczorek. Der Unternehmer aus dem polnischen Poznan produziert Metallteile für die Automobilindustrie und hat hier vor rund einem Jahr eine Filiale errichtet. Seither ist er mit seiner Firma Romag Stram auf Expansionskurs. Der Standort sei toll, schwärmt der 40-Jährige. Ein naher Autobahnanschluss, motiviertes Personal und erst noch unbürokratische Hilfe aus dem Rathaus. All das hätte er nicht erwartet.
Wir in Polen denken immer, Deutsche haben Geld und die kommen zu uns in Polen investieren. Und wenn wir gehen nach Deutschland, schaffen wir nicht. Durch deutsche Bürokratie, durch deutsche Gesetze und so weiter. Das denken wir so. Aber das ist nicht so.
Jarosław Wieczorek hat den Sprung jedenfalls gewagt und seine Risikofreude hat sich ausgezahlt. Das Geschäft in Pasewalk laufe blendend, sagt er. Nicht nur wegen der großzügigen Subventionen, nein, auch deshalb, weil er bei den Kunden für seine Produkte Made in Germany mehr verlangen könne als für jene, die er in Polen fabriziere. Absurd, findet das der Unternehmer. Heutzutage, sagt er, gäbe es bei den Kosten zwischen seinen beiden Filialen kaum noch Unterschiede. Und falls überhaupt, dann sei Deutschland billiger.
Also ich zahle für Spitzleute in Polen genauso viel wie hier für meine Mitarbeiter. Aber Nebenkosten, wenn ich rechne in Prozent, also Versicherungen, Krankenkassen und so weiter, sind hier ein bisschen niedriger. Ne? Also hier rechne ich 25% für Bruttolohn, in Polen bis 50%.
Nein, die Löhne seiner 19 Angestellten in Pasewalk sind derzeit Wieczoreks kleinstes Problem. Vielmehr sorgt er sich um neue Fachkräfte. Sie sind mittlerweile nämlich beidseits der Oder ziemlich rar geworden. Dazu kommt, dass der Unternehmer sein Personal zwischen Pasewalk und Poznan nicht beliebig verschieben kann. Deutschland gewährt seinem EU-Nachbarn nämlich keine volle Freizügigkeit. Die Angst vor Billigkonkurrenz hat die Regierung Merkel sogar dazu bewogen, die scharfe Schutzklausel beim Personenverkehr noch bis 2011 zu verlängern. Ein riesiges Hemmnis für den wirtschaftlichen Aufschwung sei das, sagt der Pasewalker Bürgermeister Rainer Damian.
Die Situation mit dieser eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit ist aus meiner Sicht für die Region, und ich betrachte hier die Gesamtregion, eindeutig schädlich. Das Ding muss so schnell wie möglich weg. Und was sich die Bundesregierung da an Entscheidungen überlegt, die dienen nicht den Grenzregionen, jedenfalls nicht hier in der Gegend.
So wie der parteilose Damian sieht es unter anderem auch die lokale Industrie- und Handelskammer. Nur, es gibt im Nordosten Deutschlands auch Leute, die rein gar nichts von dieser großen Zusammenwachsbegeisterung halten. Es sind zum Beispiel die über 10%, die bei Wahlen regelmäßig ihr Kreuzchen bei der rechtsextremen NPD machen. Ein Problem, sagt der Bürgermeister, aber eins, das man nur mit viel Aufklärung und Gegenaktionen entschärfen könne. Pasewalk setzt dabei stark auf die Jugend. Zu hören ist das zum Beispiel im größten städtischen Kindergarten. Dort üben bereits Vierjährige ihre ersten Sätze auf Polnisch.
Also, jak się masz?
Dobrze.
Dobrze, bestimmt. A ty?
Ja jestem pani Tamara.
A ty?
Ja jestem tym.
A ty?
Ja jestem Maria.
Ja jestem Nele.
Nele, ty jesteś Nele, ach ja.
Das Angebot werde begeistert genutzt, sagt die polnischstämmige Lehrerin. Und von fremdenfreundlichen Sprüchen habe sie in ihren 8 Jahren in der Gegend noch nie etwas bemerkt.
Überhaupt nicht. Also keine schlechte Erfahrung. Überhaupt nicht. Das kann ich vollkommen, also hundertprozentig sagen.
Dasselbe beteuern auch die zugezogenen Bukowskis. Mit einer Einschränkung. Kann sein, lacht der Mann, dass manche Deutsche über uns schimpfen. Aber wir verstehen sie nicht. Noch nicht, vielleicht. Denn sobald das Haus fertig renoviert ist, kommt das nächste Projekt, Deutsch lernen. Die Töchter sind schon weiter. Die beiden gehen nämlich in Pasewalk zur Schule.
Ausflug nach Pasewalk. Das war ein Bericht aus der neuen deutsch-polnischen Wirtschaftsregion von Ursula Hürzeler. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Eva Gammerter, am Mikrofon Simon Fatzer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.